Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zu den Hinterhofsängern. Es ist Montagabend, wie gewohnt. Wir haben 19.26 Uhr. Mein Name ist Jan Budde und heute bei mir sitzen Felicitas Budde. Hallo.
Hallo, ihr Närrinnen und Nahlesen aus Mainz. Es ist die letzte Woche vorm Romo und dann ist Aschermittwoch, dann ist es schon wieder vorbei. Aber die ganze Power ist gesammelt für diese Fastnachtswoche. Ich hab Bock.
Während sie sehr stark euphorisiert ist, ziehe ich noch ein wenig stimmungstechnisch die Handbremse an. Schauen wir mal, wie das bei unserem Schwerlastkraftwagenfahrer des Vertrauens ist. Benedikt, wie sieht es aus?
Ich dachte, ich werde jetzt als Terrorclown angesprochen, wie ich das ganze Wochenende schon von allen Leuten genannt wurde. Stimmungsmäßig ist eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Auch wenn sonst drumherum, ja, die Fastnacht neigt sich wieder dem Ende zu. Ich habe ja sogar ein bisschen am Ende der Fastnacht Geburtstag, am Aschermittwoch dieses Jahr. Und es ist schon wieder alles zu schnell rum. Es nervt mich.
Es ist tatsächlich ein bisschen schade. Wir sitzen hier auch bei Brennnesseltee und alkoholfreien Bieren. Das ist irgendwie so eine Überbrückungsmaßnahme bis zum Rosenmontag gefühlt. Ich bin dieses Jahr in dieser Session sehr viel unterwegs. Ich war auf sehr vielen Sitzungen, so viel wie noch nie zuvor. Jetzt am Wochenende auch noch auf dem Laichhof. Bei der öffentlichen Stehung, das war auch ganz nett, wunderbarer Sonnenschein, das Wetterchen hat was hergegeben, die Prognosen waren super fürs Wochenende, eigentlich war ja alles gebacken, aber irgendwie kam ich nicht so in die Stimmung für das Spiel gegen St. Pauli und ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Fastnacht geht mir gut rein, Fußball zurzeit eher so, ja, nicht so richtig.
Ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass die Straßenfastnacht zu warm war. So, die Straßenfastnacht, da ist immer bitterkalt. Alle Leute sind danach auf jeden Fall krank. Jetzt sind die Leute schon vorher krank. Das Wetter ist aber dafür gut. Und 14 Grad am Fastnachtsspieltag, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt schon mal gab. Aber mein Kostüm war auf jeden Fall viel zu warm. Und ich habe mich auf dem Weg zum Stadion, ich war schon komplett batschnass geschwitzt, bevor ich auch nur das erste Lied gesungen hatte im Stadion.
Du hattest aber auch einen Zentimeter dick weiße Schminke drauf. Du sahst eigentlich mehr aus wie ein belegtes Brötchen, wenn man ehrlich ist, dem noch so eine Tomate mit dich draufgelegt worden ist.
Mit Frischkäse eingeschmiert.
Ja, genau. Du warst dir nicht sicher, ist unter dem Frischkäse Sonnenbrand, was ist da los? Also ich glaube, du hast schon von der Schminke her stark geschwitzt. Ich habe eine weise Entscheidung getroffen. Ich hatte keinen Bock mehr auf 3 Tage warten und alles und bin einfach als Ted Lasso gegangen. Also nur noch Schnorro, was geht. Unterm Schnorro schwitzt man nicht so sehr. Der hat ja dann auch noch so diese Dad-Schirmmützen, weißt du, ohne
diese
kein
Tennismütze.
Cappy. Ist das eine Tennismütze?
Ich glaube, das ist eine Tennisschirmmütze.
Es erinnert mich mehr an Golf. Also man hat
Golf können natürlich auch sein, klar. Ne?
Also man hat die Haare schön und trotzdem den Schirm vorne von der Cap. Und das ließ sich eigentlich ganz gut an. Aber irgendwann musste ich mir tatsächlich auch noch die Jogginghose hochkrempeln über die Waden, weil mir einfach ein bisschen warm wurde.
Also ich bin bei dir, Bene, eigentlich hätten wir vor 2 Wochen Fastnacht haben müssen, als es so arschkalt war. Das waren eigentlich die normalen Fastnachtstemperaturen. Aber mich hat es einfach so unfassbar gefreut, schon donnerstags im Radio zu hören, dass sich die Gastro auf das erste Außengastro-Wochenende des Jahres vorbereitet. Hallo. Weil es halt einfach so warm war. Es war ja teilweise in Süddeutschland 16, 18 Grad. Irre. Aber für mich ist dann immer der Punkt, dann kann ich wirklich das komplette Roulette in meinem Kostümkleiderschrank einmal durchrotieren. Und ich muss ja wirklich sagen, ich habe viel überlegt, als was ich dieses Jahr am Fastnachtsspieltag gehe. Und wir sind ja zu dritt auch mal als Representatives vom AFC Richmond im Stadion aufgelaufen. Damals war ich aber noch Nate the Great, der ja sag ich mal, wer die Serie verfolgt, würde sagen, ist vielleicht nicht die beste Wahl als Charakter. Aber
der facettenreichste, würde ich mal sagen.
Mir wurde der Schnorro geliehen von dir, Jan.
Ja.
Und dann konnte ich endlich auch mal einen richtig geilen Schnorro tragen und war auch Ted Lasso. Und ich muss übrigens sagen, ich kann nur sagen, unterm Bart schwitzt sich's auch. Vor allem, wenn man den mit doppelseitigem Klebeband anklebt.
Du hast das sah ja so wirklich aus wie so eine Fußmatte. Der war so wunderschön dicht. Das war, ich fand's echt klasse.
Ich hab's gelebt mit jeder Faser.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als Außenstehender, der jetzt nicht mit dir verheiratet ist, es steht dir auch perfekt.
Also
wirklich.
Als der Angeheiratete in dieser Beziehung, ja, ich fand's super. Vor allen Dingen, es bleibt ja in der Familie. Wer jetzt die Familien kennen würde, würde wissen: Schwiegerpapa, Schnorro. Papa, Schnorro. Kleiner Bruder, Schnorro. Noch kleinerer Bruder, Schnorro. Ehemann, Schnorro. Also, wir haben letztens, waren wir in Köln auf einer Herrensitzung und danach gab es ein Gruppenbild und 6 von 8 waren Schnorro. So. Und zwar unironisch.
Geht nächstes Jahr dann als Schnorres Wackler.
Und ich darf mitgehen.
Du darfst mitgehen. So nämlich, ja.
Ja, solange du nicht zur Ranzengarde wechselst, ist mir noch alles ganz egal eigentlich.
Hallo, das entscheide ich immer noch selbst.
Absolut, sei dir überlassen.
Gib mir noch ein Jahr Fleischwurst und dann bin ich auch dabei. Also ich finde ja, der Fasnachtsspieltag gehört zu meinem absoluten Lieblingsheimspiel des Jahres. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil natürlich haben wir im Sommer geile Spieltage. Dann ist Marktfrühstück, die Stadt ist voll, viele Gästefans, ist im Sommer auch nochmal eine andere Nummer, keine Frage. Aber wenn du morgens um 8 Uhr in die Mainzer Altstadt gehst, nur um Bargeld abzuheben, um dir beim Werner ein Brötchen zu holen, und da stehen schon 5 verkleidete 05er am Sparkassenautomat und disputieren, wo sie wann ihren Schoppe trinken, dann weißt du schon, heute geht's auf die Gas und es war ja, die Stadt war ja voll.
Und ich liebe auch das Liedgut, das dann angestimmt wird, ja? Magische, also am Rosenmontag. Und das fängt ja schon im Zug an, weißt du, als Gruppe dann. Und das macht einfach Bock. Und das ist ja so Liedgut, wo ich ein bisschen traurig bin, dass das halt eigentlich nur am Fastnachtsspieltag gesungen wird. Also ist ja eigentlich etwas, was die ganze Session durchgesungen werden darf. Und wenn du mich fragst, ich meine, wir benutzen ja auch den Hallermarsch als Torhymne, ey, dann singen wir halt hin und wieder ein bisschen am Rosenmontag.
Und ich finde es auch gut, dass mittlerweile der Fastnachtsspieltag so von so vielen Fans angenommen wird, dass sie auch verkleidet ins Stadion kommen. Ich erinnere mich da an die Anfangszeit von unserem Podcast.
Oh ja.
Da waren wir gefühlt die Einzigen, die sich im Stadion verkleidet haben. Ja. Und jetzt würde ich sagen, geschätzt 25-30% locker verkleidet im Stadion.
Also ich habe gefühlt, waren alle verkleidet oder sie hatten zumindest was Vierfarbuntes an. Ja,
genau.
Das ist ja so der easy way out.
Ich meine, unsere Level an verkleidet, das muss ja nicht jeder mitgehen.
Dass man sich die
Fresse schminkt, so wie ich. Das
und sich extra rasiert dafür, ja.
Macht keinen Spaß. Aber ich finde es cool, dass insgesamt dieser Fasnachtsgedanke viel mehr auch bei Mainz 05 im Stadion angekommen ist.
Ja, also die Liederauswahl insgesamt einfach gut, auch in den letzten Wochen. Vielleicht kann man da auch mal Props rausgeben. War dann später ein bisschen Kuddelmuddel, als wir weitergesungen haben am Rosenmontag und sie wollten eigentlich die Einlauf- und die Ansagemelodie für die Startelf machen. Das hätte man auch direkt ausmachen können, so. Aber es hatte halt so gut funktioniert, weil dann halt das ganze Stadion mitsingt. Weil das sind ja Texte, die alle von klein auf können. Und das ist halt so Liedgut, mit der die Kurve auch einfach alle anderen Tribünen erreichen kann, die dann mitgehen. Und das ist halt ein Gefühl, wenn dieses Stadion anfängt, kollektiv zu singen, das ist herrlich.
Und jetzt setzen wir noch einen drauf, im Schatten des Doms als Hymne. Und das ist für mich das Geile am Fasnachtsspieltag und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir mal eine Diskussion in Mainz anstoßen, ob vielleicht You Never Walk Alone noch die richtige Hymne für uns ist oder ob es vielleicht da im Mainz 05 Liedgut was Besseres gibt. Unter anderem ja im Schatten des Doms, aber es gibt noch ein, zwei andere Lieder, die dafür sehr gut in Frage kommen würden. Und dieses Spiel hat uns gezeigt, uns allen, die im Stadion waren, dass das funktioniert.
Was ich auch ein klein wenig vermisst habe, war dann am Ende nach einem Sieg Ole Ole Fiesta, Fiesta hier am Rhein. Da habe ich auch richtig Bock drauf mal wieder. Irgendwie gefühlt ist das ein bisschen abgetaucht. Das war mal so ein Ding, wenn wir gewonnen haben, gab es Ole Ole Fiesta und dann haben auch alle mitgesungen. Und da möchte ich am
Es wurde aber gesungen irgendwann, aber ich glaube
irgendwann, aber
Es
war nicht an so einem wichtigen Punkt, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
Und da erinnere ich mich einfach auch so gerne an Martin Schmidt. Was war es, wo wir hier gestanden haben? Ole Ole.
Und sie singen schon wieder.
Also, das sind ja, da ist ja, da sind ja, da steckt ja auch mehr hinter, auch im Mainz 05-Kontext. Also, vielleicht können wir das ja mal anstoßen. Wir können ja mal drüber reden, was geht da, wann, wie, was. Und da habe ich einfach große Lust zu. Und der Fastnachtsspieltag ist ein perfekter Aufhänger dafür.
Das Geilste an diesem Fastnachtsspieltag war aber natürlich neben der ganzen Stimmung im Stadion einfach die St. Paulianer, die nicht wussten, was Phase war, die da in ihren schwarzen Klamotten am Schillerplatz standen, in einem vierfarbbunten, kostümierten Mainz 05-Meer und nur nach links und rechts geguckt haben, waren nach dem Motto, wir sind an einem random Samstag nach Mainz gefahren. Was bitte ist hier los? Und wir haben es ja auch im Bus gehabt, da saß ein kleiner Bub mit seinem Vater. Es war deren erste gemeinsame Auswärtsfahrt. Er steht neben dir, dem Riesenclown. Ja. Der Thomas war auch als Clown verkleidet. Also es war ja, das war ja wirklich, die ganze Bahn war voll. Und das arme Nordlicht sitzt da in diesem Bus voll mit Närrinnen und Narren. Ich weiß nicht mehr, was los ist.
Ja, aber das Schöne an den Leuten von St. Pauli ist ja, die sind dann halt so, naja gut, jeder hat seinen eigenen Fetisch. Die verkaufen das halt anders. Also von daher, die können damit ja auch gut umgehen und die waren dem ja auch überhaupt nicht ablehnend gegenüber. Und die haben ja auch, und das fand ich übrigens auch schön, die haben ihre Mannschaft ausgerufen. Das macht auch nicht jeder Fanblock mit. Wird mir auch übrigens ein bisschen zu wenig vom Andreas. Andreas, wir lieben dich, aber an der Stelle kleine Kritik. Vielleicht kann man das mal wieder ein bisschen offensiver machen, weil wir sind ja gastfreundlich. Und da kann man vielleicht nochmal so wie früher ein bisschen, finde ich zumindest. Kann ja auch, kann man auch anderer Meinung sein.
Und beim Auswärtsspiel auf St. Pauli war ja auch klar, wie gastfreundlich die sind. Also vielleicht, ne?
Und die spielen jetzt aber die Hymne.
Ja.
In dem Fall im Schatten des Doms.
So.
Guten Tag. Und hier habe ich einen Punkt gemacht. Nee, was ich noch ganz kurz reingrätschen wollte, wo du das mit dem Kind gerade erzählt hast. Ich meine, ich war jetzt natürlich sehr offensiv verkleidet und wirklich die Anzahl an Kindern, die ich auf dem Weg zum Stadion begegnet bin und die mich freudenstrahlend angeguckt haben, weil sie einfach geil finden, dass Leute verkleidet sind auch und Fasnacht leben, das finde ich einfach so toll. Und dieser Spirit von Fasnacht, der greift dann einfach um sich. Du läufst einfach verkleidet durch die Stadt und vielleicht ist nicht mal überhaupt irgendjemand anders verkleidet, aber irgendjemand findet es auf jeden Fall auch geil.
Und ich finde es halt auch immer geil, wenn du in Leute rennst, die Gardeuniform oder so anhaben.
Genau.
Schmeckt einfach sehr, sehr gut und es erhöht den Pulsschlag in der Stadt und es gibt diesen einen Pulsschlag in dieser Stadt, den man am besten am Laichhof fühlt und da gehst du da drüber und weißt, okay, 3 Punkte. Und da brauchst du auch gar nicht mehr weiter drüber nachdenken oder wie auch immer. Und St. Pauli war auch so ein Spiel. Der Thomas war ja sowas von überzeugt. Ja, boah, erste Halbzeit weiß ich ja nicht und Thomas so, nö, m-m. Und Timo auch. Also,
ja, genau.
Das macht dieser Spieltag mit dir. Und
ja.
Vielleicht können wir jetzt dann gleich nach der Pause drüber reden, warum ich zum Beispiel der Meinung bin, Oleoli für Lesja wäre fehl am Platz gewesen nach diesem Spiel. Aber es war ja wirklich einfach diese ganze Stimmung, die wir jetzt gerade in der Stadt haben, die sich natürlich am Samstag hochgeschaukelt hat, hin zum Heimspiel. Das hat sich ja auch Sonntag noch gezogen. Ich meine, wir waren alle wählen, wie viele verkleidete Menschen im Wahllokal waren. Da geht einem einfach das Herz auf. Das
Ich habe mich bei manchen Kostümen habe ich mich gefragt, was der wohl wählt. Was wählt der Tiger gerade? Ist der für Umwelt- und Naturschutz? Oder hätte er lieber ein Atomkraftwerk? Weißt du, da ergeben sich ja Bilder in deinem Kopf, die sind ja, Weltklasse. Ja.
Aber das wollte ich nur am Rande streifen. Aber wenn du dann quasi aus dem Wahllokal rauskommst, die Sonne scheint im Schatten des Doms, steht Oliver Mager und trällert seine Liedchen, drumherum alle verkleidet.
Ja.
Dann ist egal, ob da Fasnachtsspieltag ist Samstag oder Bundestagswahl oder Fasnacht Sonntag. Das ist meins und das ist dann auch egal, wie das Spiel ist. Das kommt einfach mit ins Stadion.
Dem ordnet sich einfach alles unter, auch an Weltgeschehen. So, es ist Fasnacht. Und in diesem Kontext passt aber auch alles, weil Fasnacht ja eben ja nicht, zumindest hier, keine reine Blödelei ist, sondern auch einen selbstkritischen Aspekt mit sich bringt, einen reflektierenden Prozess anstößt und deswegen funktioniert das auch so gut. Und trotzdem führt das dazu, dass man dann irgendwie sehr, sehr gute Laune hat. Und ich würde sagen, ich habe meinen Tee ausgeschlürft, ich würde jetzt auf das alkoholfreie Bier umsteigen. Ich hoffe, ihr steigt mit um und dann würden wir mal auf das Spiel gucken gegen den ersten FC St. Pauli in der MEWA Arena Samstag 15:30. Bis gleich.
Kannst du das bitte zusammenschneiden als Thementrenner?
Und ich sage diesen Satz in jedem Podcast. Nirgendwo darf man so schön scheitern wie bei Mainz 05.
Mach doch einfach mal eine Ansage. Irgendeine Ansage. Ist scheißegal, was für eine Ansage. Sag nur was Geiles.
Geiles. Geiles.
So, damit wir alle so einen kleinen Anreiz haben.
Dann lasst uns auf die Startaufstellung gucken, bevor wir richtig in die Spielanalyse gehen. Er hat gespielt, und das war überhaupt nicht klar, Robin Zentner. Also das war ja auch einer von denen, die von der Grippe verfolgt waren unter der Woche. Wie viele andere Menschen auch, vermutlich allerdings nicht durch die Fastnacht. Aber er hat gespielt, und dann gab es, was weiß ich nicht, Nachrichten aus der Buslinie. Ist er da, ist er nicht da? Und es war ein Riesenmysterium, das man da schon unter der Woche aufgemacht hat.
Ja, und völlig unnötig mal wieder. Also wie oft haben wir das jetzt schon erlebt, dass solche Dinge einfach in den Raum gestellt werden. Zwischen Donnerstag und Samstag werden alle Theorien durchgespielt und am Ende bleibt alles, wie es ist. Wobei ich in dem Fall sagen muss, ich habe mich sehr gefreut, dass Nelson Weiper wieder starten durfte und dass nicht Lee reinrotiert ist. Das hat sich ja dann später aufgelöst. Aber trotzdem fand ich die Idee zu sagen, den Erfolg aus der Vorwoche in diesem Spiel mitzunehmen, fand ich den richtigen Ansatz.
Ich weiß gar nicht, ob man so sehr von einem Erfolg sprechen kann. Ich hatte ein bisschen das Gefühl bei der vergangenen Folge, wir haben uns in Freude über Nelson Weiper und Jonathan Burkhardt das Spiel schöner geredet, als es tatsächlich war. Und ich muss eigentlich eher konstatieren, dass die Entwicklung von Mainz 05 so in der Rückrunde abfallend ist. Was komplett kurios ist, weil wir so gut sind wie noch niemals zuvor in unserer Bundesliga-Geschichte. So, und deswegen stehe ich da auch und bin so ein bisschen zwischen zwei Welten und denke mir, okay, die Entwicklung geht gerade steil nach unten gefühlt. Punktetechnisch läuft es super. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie diese sagenumwogenen 10 Unentschieden von Bo Svensson damals, ja, wo gesagt wurde, mega Entwicklung. Und man hat drauf geguckt und dachte sich, nee, das ist genau das Gegenteil von dem eigentlich.
Nur weil, wenn man eine ungeschlagene Serie hat, heißt das nicht, dass man gut spielt. Das haben wir damals so resümiert und es ist tatsächlich aktuell auch so. Wir kriegen aktuell extrem wenig Gegentore. Ich glaube, in den letzten 6 Spielen 1 nur. Und das war gegen Bremen. Und dementsprechend fühlt sich das auch so gut an. Wir haben viele weiße Westen von Robin und der ist ja in den Statistiken, die ganzen Torwartstatistiken aktuell super weit oben. Aber irgendwie so gut ist es halt leider nicht. Und das sieht man jetzt tatsächlich als bestes Beispiel an St. Pauli. Wir haben aktuell Gegner, die einfach nicht treffen. Und St. Pauli hat 12 Schüsse abgegeben und davon sind 9 neben das Tor gegangen und 3 wurden geblockt.
Und hinzu kommt, es gab keinen direkten Schuss aufs Tor. Direkte Schuss aufs Tor, der aber als solcher nicht gezählt wird, weil er als Pfostentreffer gezählt wird, war sehr früh im Spiel von Noah Weishaupt, der insgesamt einen sehr guten Eindruck gemacht hat, da auf seiner rechten Seite richtig Dampf gemacht hat, viel für Tiefe gesorgt hat, womit Philipp Mwene auch überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Philipp Mwene hat nach vorne offensiv gar nicht stattgefunden. Wenn überhaupt, lief es über die andere Seite, Cassie. Wir kennen das Phänomen, dass Philipp Mwene da etwas zurückhaltender ist, aber das war nicht zurückhaltend, das war nicht existent. Und Mainz 05 war komplett seiner Waffen offensiv beraubt, weil hinten raus spielerisch eigentlich auch nichts funktioniert hat.
Das Einzige, was wir wirklich noch haben, das ist unsere Effektivität. Aktuell wirklich, das ist unser einziges Prunkstück, was wir noch haben. Es funktioniert nicht jedes Spiel, wie gesagt, gegen Bremen oder gegen Augsburg. Da kann es auch mal sein, dass es halt nicht läuft. Aber jetzt gerade Heidenheim und jetzt gegen St. Pauli und auch teilweise die Spiele vorher, die wir gewonnen haben, da muss ich echt sagen, ich bin dankbar dafür, wie gut wir unsere Chancen nutzen, die wir haben, weil ansonsten würde die Saison ganz anders aussehen.
Das ist ja auch so ein Phänomen, das wir schon beobachtet und auch schon beschrieben haben. Wir haben nicht so die riesigen Chancen, aber wir machen Tore auch zum Teil aus Halbchancen. Allen voran Jonathan Burkhardt, der in diesem Spiel aber gar keine so tragende Rolle für mich gespielt hat.
Nee, und das war für mich auch im Vorfeld auf das Spiel ganz spannend, nochmal drüber nachzudenken. Wir haben es auch letzte Woche kurz angerissen. Es sind ja mit St. Pauli gegen Mainz auch die zwei Top-3 Verteidigungen in der Liga aufeinander geprallt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie nimmt so ein St. Pauli jemanden wie Jonny Burkhardt aus dem Spiel? Und das hat, finde ich, also die haben gut wegverteidigt, aber wir haben auch in der ersten Halbzeit keinen besonders souveränen Eindruck gemacht. Ihr habt eben schon gesagt, die Effektivität ist im Moment unsere einzige Waffe. ich würde mir einfach wünschen, wir würden auch mal wieder wirklich mit Überzeugung in der ersten Halbzeit auftreten, weil das, was ich in der ersten Halbzeit von St. Pauli vor allem gesehen habe, war eher der Eindruck, die haben mit uns noch eine Rechnung offen, vor allem wenn wir an das Hinspiel denken, was ja auch ähnlich effektiv von unserer Seite aus war und für St. Pauli einfach purer Frust.
Aber es war halt nicht halb so souverän und das ist ja gerade so ein bisschen der Punkt. Die Souveränität, die Selbstverständlichkeit ist so ein klein wenig flöten gegangen und ich habe mich gefragt, warum? Weil es waren ja kongeniale Momente zwischendrin. Zwischenzeitlich waren sie verkleidet als Hühnerhaufen und auf einmal Kai Schusano und Paul Nebel, zick, zack, zicke, zacke, Dani da Costa über außen und denkst du, huch, was war das denn? Prime Barcelona? Wo kommt das her? Also das Selbstbewusstsein an sich scheint da zu sein, aber das Selbstverständnis als Truppe auf dem Platz, das hat irgendwie so einen Knacks bekommen und ich habe das Gefühl, weil wir über Union gesprochen haben, über Werder gesprochen haben, über Augsburg gesprochen haben, wir sind ein Stück weit dekodiert und kriegen jetzt Probleme oder wir werden vor Probleme gestellt, wo wir noch nicht in der Lage sind, sie tatsächlich spielerisch zu lösen. Und wir lösen sie Stand jetzt durch unsere Effektivität, was keine Selbstverständlichkeit ist, weil das kann, und da gebe ich dem Bene recht, ganz schnell nach hinten losgehen und dann triffst du eben nicht mehr. Und dann können wir uns wenigstens noch auf unsere Defensive verlassen normalerweise, wobei das gegen St. Pauli nicht gezählt hat.
Ja, also ich muss eine in der ersten Halbzeit bei uns noch rausnehmen von aller Kritik, weil du hast ihn schon angesprochen, Kai Schusano, Junge hat der aufgeräumt, der war ja überall, der war ja immer anspielbar, der war einfach stabil, der war eine Bank, egal worum es ging. Und das sind halt eigentlich die Dinge, die wir brauchen, um auf so einer Leistung aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob wir dekodiert worden sind, weil eigentlich ist ja diese Saison auch für uns der große Vorteil, dass wir viel flexibler sind, in dem, wie wir angreifen wollen, wie wir nach vorne kommen. Wir haben einfach mehr Möglichkeiten, weil wir eben nicht so zielgerichtet ausgerichtet sind auf zum Beispiel wie in vergangenen Saisons ein Ajorg oder so mit einem langen Ball oder Karim, der durchtankt oder ähnliches. Sondern ich habe schon das Gefühl, wenn alle auf dem Platz sind, dann haben wir auch viel mehr Möglichkeiten zu rotieren oder den Ball laufen zu lassen. Und das ist das, was mir im Moment fehlt.
Ja, dieses Unausrechenbare, das kommt im letzten Drittel bei uns. So, was aber den Weg dahin angeht, da sind wir ausrechenbar. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz krass mit der Personalie Nadim Amiri auch zusammenhängt, der wirklich, man kann es, glaube ich, so sagen, in 2025 noch überhaupt nicht angekommen ist.
Ja, das ist tatsächlich mein Hot Take, den ich, der mir irgendwie so eine per Eingebung die letzten Tage kam. Ich habe das Gefühl, dass seit Amiri aus der Sperre, die er gegen Frankfurt bekommen hat, wieder zurückgekommen ist, ist er nicht mehr derselbe. Also er ist nicht so effektiv, er macht extrem leichtsinnige Fehler in der eigenen Abwehrarbeit, beziehungsweise im eigenen Spielaufbau. Die Pässe sind nicht ganz so crisp, sag ich mal, und nicht ganz so zielführend wie sonst. Er hat natürlich trotzdem einen großen Impact, aber, und das finde ich am allerschlimmsten, ich habe das Gefühl, unsere Standards haben extrem an Qualität verloren.
Also ich würde es eigentlich so zusammenfassen, momentan ist Nadim Amiri kein Unterschiedsspieler mehr, was er eigentlich von seiner Veranlagung her ist. Und eigentlich hatte ich gedacht, Leonard Maloney ist für den Fall geholt worden, dass Kai Schusano mal eine Pause braucht. Inzwischen bin ich eher bei dem Take, dass ich sage, Nadim Amiri braucht eigentlich mal eine Pause und dann lass halt Maloney mit Sano spielen. Ohne jetzt einen konkreten Plan im Kopf zu haben, ob das überhaupt geht oder Sinn macht, sondern einfach, weil ich sage, naja gut, dann haben wir wenigstens diese defensiven Böcke nicht mehr drin, wie jetzt auch gegen St. Pauli, wo ich dir 2, 3 Situationen aufzählen kann, Dribblings, wirklich vor dem 16er.
In den Gegner rein.
Und zack, weg ist der Ball, wo du das Gefühl hast, der hat den Raum vorher nicht gescannt. Wo du auch zum Teil das Gefühl hast, der Gegner stellt sich darauf ein, stellt ihm da eine Pressingfalle, er läuft da rein, dann schlägt das Pressing zu, er verliert den Ball und das verunsichert so eine komplette Truppe. Stockfehler von Paul Nebel im Spielaufbau, aber dann halt kurz vorm letzten Drittel. Also so Dinge, die du eigentlich nicht gesehen hast. Und ich habe das Gefühl, dass Nadim Amiri momentan die Mannschaft insgesamt eher verunsichert als beflügelt. Und das gar nicht auf der individuellen Ebene, sondern eher auf der kollektiven.
Ja, also das kann man natürlich zweierlei sehen, weil ich denke mir, auf der einen Seite bräuchte er, glaube ich, genau diese Momente unserer Effektivität, auch dem Bewusstsein, es kommt nicht nur auf mich an, sondern wir sind als Team in der Lage, so ein Spiel, auch wenn die Leistung vielleicht insgesamt nicht gestimmt hat, trotzdem mit 2-0 zu gewinnen. Und das kann ja ein Moment sein, in dem du als Führungsspieler, der mit Anfang der Saison es war ja, es hat ja jeder gesagt. Alle haben gesagt, wenn er verletzt ist, Mainz 05 wird absteigen. So, die können nicht ohne Nadim Amiri, sie müssen sich zu 100% auf ihn verlassen. An ihm steht und fällt die ganze Saison. Jetzt, wo du sagst, er ist halt eben nicht in seiner Prime, ne? Er kriegt die Leistung, die er Anfang der Saison, oder sagen wir mal gegen Oktober hin, angefangen hat zu zeigen, weil der erste Teil der Saison war ja auch nicht seine super Zeit. Da müsste er eigentlich wieder dran anknüpfen und er müsste eigentlich aus diesem Bewusstsein heraus, es geht auch, wenn ich nicht so einen brillanten Tag habe. Ich würde mir wünschen, dass er daraus Kraft schöpfen kann, aber aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass das bei ihm der Fall ist.
Um dann eine kleine Runde oder einen kleinen Kreis zu schließen zu unserem Kostüm und zu Ted Lasso. Und zwar gibt es da eine Szene oder eine Folge, der neue Kapitän McAdoo, he's caught up in his head. Also der ist in seinem Kopf gefangen, der kriegt die Leistung überhaupt nicht auf dem Platz, der struggelt mit der Führung, die er übernehmen muss, etc. pp. Und Roy Kent als ehemaliger Kapitän, der ihn zum Kapitän auch ernannt hat, holt ihn ab und sagt so, komm mit, wir gehen jetzt in das Assi-Viertel, wo ich in London aufgewachsen bin und hier ist ein Käfig und da wird erstmal Fußball gezockt. Und du musst einfach verstehen, dass du ein you play a fucking game. Enjoy it. Have fun. Und McAdoo kommt dann schlussendlich da raus aus diesem Headspace, weil er lernt, okay, Alter, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich mich jetzt so sehr fokussiere, dass ich verkrampfe, sondern ich muss in diesen Flow-Zustand kommen, den ich nur erreichen kann, wenn ich Spaß an der Sache habe. Also ein kleiner hedonistischer Ansatz eigentlich schon. Mhm. Ja, also um die Linie einmal zu ziehen, ich habe das Gefühl, wir bräuchten gerade so einen Roy Kent. Kann der Nico Bungert sich nicht einfach mal beim Nadim Amiri unterhaken und ihn da finden, in so einen kleinen Käfig mitnehmen?
Du klaust mir hier die Pointe. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn man das zusammenfasst, muss man auch sagen, Nico Bungert, bitte ziehen dir ran, den Nadim, fahr mit ihm nach Finden, sag hier, das ist der Fußballplatz, auf dem ich aufgewachsen bin.
Meine Assi-Hut in Finden.
Ja. Vielleicht kommt Nicole Czernoweski zurück und fährt mit ihm nach Mazedonien oder so.
Ey, wenn es hilft.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Folge und da würde ich auch bitten, 05er TV, bitte mitfahren. Ich hätte das gerne hautnah miterlebt.
Ich hätte gern
einen
Vlog.
Ich hätte gern einen Vlog dazu.
Ja, aber ich sehe das schon genauso. Der ist da.
Der Tag, an dem ich bei Nico Bungert ins Auto gestiegen
bin. Ja, ich glaube auch, Amiri ist da einfach ein bisschen zu verkopft und er will es einfach ein bisschen zu sehr. Und wir sehen das einfach auch an der Qualität. Und ich nehme jetzt einfach mal nur eine von den vielen Statistiken raus. Wir haben nach Standards aktuell die drittbesten Expected Goals von allen Bundesligisten. Das sind 8,4.
Das bedeutet, dass wenn wir einen Standard haben, die Torwahrscheinlichkeit recht hoch ist. Das heißt, sie liegt bei 8,0. Das bedeutet in der Regel?
Nein, das heißt, wir hätten auf die Saison gesehen 8,4 Tore geschossen nach Standards. Das haben wir aber nicht. Wir haben nämlich nur 4 und das ist die drittschlechteste Ausbeute von allen Bundesligisten. Das heißt, tatsächlich genau parallel umgedreht. Wir haben die drittbesten Expected Goals, also die drittmeisten erwarteten Tore nach Standards, aber die drittwenigsten mit 4. Und jetzt möchte ich gerne einfach mal ganz kurz als Vergleich Wolfsburg nennen. Wolfsburg hat 8,1 erwartete Tore, aber die haben 14 Tore daraus gemacht. Also quasi das Gegenteil wie wir, aber in der Ausbeute quasi. Also die haben 10 Tore mehr geschossen und quasi genau gedreht.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Ding der Ausführung oder ist das ein Ding der Verwertung? Meint also, ist derjenige, der den Ball reinschlägt, dafür verantwortlich oder sind die, die da in der Box stehen und das Ding reinmachen müssen, dafür verantwortlich oder ist das vielleicht sogar ein Mix aus beidem? Und jetzt wissen wir natürlich auch, Nadim Amiri ist ein brutaler Standardschütze und das ist ja eigentlich etwas, wo du ihn nachts auch wecken kannst, aber das scheint momentan gar nicht so einfach zu sein für ihn.
Jetzt nenne ich die zweite Statistik doch noch. Wir haben nämlich insgesamt weniger Schüsse nach Standards pro Spiel. Das sind ungefähr 1,5 Schüsse weniger als im Vergleich zur letzten Saison. Natürlich auf die komplette Saison gesehen mit den drei unterschiedlichen Trainern. Also letzte Saison war unsere Gefahr, unsere Anzahl der Abschlüsse nach Standards wesentlich höher als jetzt.
Ja, aber das hatten wir auch da zu dem Zeitpunkt auch ausgemacht, dass es einfach klar war, spielerisch kommen wir nicht in die Situation, Tore zu schießen. Das heißt, wir müssen die Standards nutzen. Das ist ja der klassische Ding auch für alle Abstiegskandidaten in der Liga. Und jetzt sind wir da oben irgendwo im Champions League-Gefilde, dann kriegen wir unsere Standards nicht mehr geschissen.
Und es ist tatsächlich gefährlich, denn es wären ja eigentlich einfache Tore. Und das
genau,
heißt,
das meine ich nämlich.
Wenn die Effizienz ausbleibt, also ein Johnny Burkhardt nicht mehr trifft, ein Jisung Lee eine komplett vergurkte Leistung nicht mit einem Assist und mit einem Tor mal wieder kaschieren kann, ja, oder ein Paul Nebel nicht netzt oder Nelly Weiber einen guten Tag erwischt, dann kriegen wir das nicht kompensiert, weil wir momentan kaum einfache Tore schießen.
Genau so würde ich das Resümee ziehen. Und wir sollten uns, wir sollten das tatsächlich jetzt wieder etwas mehr in den Fokus rücken, bin ich der Meinung, weil noch funktioniert es ja irgendwie, aber eben diese Spiele, die wir irgendwie durch unsere spielerische Überlegenheit nicht gewinnen können. Und ich nenne jetzt einfach mal beispielsweise Augsburg, wo wir zwar spielerisch, sag ich mal, ganz anders agiert haben, aber in so einem Spiel hätte man mit einem Standardtor vielleicht das Spiel noch rumgedreht. Und es ist aktuell einfach, wir haben keinen zweiten Weg, die Tore zu erzielen.
Anders als aus dem Spiel heraus. So muss
genau,
man
genau,
resumieren.
Genau,
ne?
Also der zweite Teil der Zange fehlt quasi.
Genau, also momentan ist das mehr, wir kommen mit dem Stock zur Schießerei. Das ist halt ein bisschen kurios. Wir wissen,
aber mit dem Stock kann man jemandem das Auge ausbiksen.
So, genau. Und da sind wir gerade sehr gut drin. Aber es ist halt nicht garantiert, dass wir immer die empfindlichen Stellen treffen. Sagen wir es mal so. Und das muss uns schon zu denken geben, weil für so eine spielerische Entwicklung brauchst du Zeit. Und die hast du natürlich nur, wenn die Ergebnisse stimmen. So, und jetzt ist natürlich so ein bisschen eine Güteabwägung, möchte ich mal sagen. Möchte ich nach Europa, ja, und sag mal, komm, spielerische Entwicklung mal hinten dran und jetzt will ich einfach hier die Spiele notfalls auch dreckig gewinnen und alles. Aber das ist es ja eigentlich gerade nicht. Denn, wenn ich mir St. Pauli angucke, das haben wir ja eben nicht getan. Und wir müssen ja wirklich sagen, wir können von Glück reden, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben, weil St. Pauli, ich weiß nicht, wie das geht, aber riesige, hundertprozentige Tore geschossen hatte, aber nicht einmal direkt aufs Tor geschossen hat.
Ja, das ist für mich halt so ein, eigentlich so dieses Bitter-Süße, was du hast, wenn du auf dem 15. Tabellenplatz bist. Die Teams um dich drumherum fangen alle langsam an zu punkten und du müsstest jetzt eigentlich mal wieder Gas geben, um dir so ein bisschen ein sicheres Polster aufzubauen. Und kommst aber nicht zum Zug, weil dir gegenüber eine Mannschaft steht, die es schafft, eine erste Halbzeit komplett in den Sand zu setzen und auch in der zweiten Halbzeit vielleicht besser zu sein, aber immer noch nicht überzeugend. Und dann haben die einfach jemanden wie Jisung Lee, der sich denkt, fuck it, ich mache jetzt einfach mal zwei Aktionen und täusche damit komplett über alles hinweg, was man das ganze Spiel übersieht. Und das ist doch irre.
Jisung Lee hat nicht nur keinen Zweikampf gewonnen, er hat auch keinen geführt. Und das sind so Werte.
Du warst ein bisschen verschluckt gerade.
Das sind so Werte, die kommen aus dem Nichts. Und neben der Statistik, dass St. Pauli nicht einmal direkt aufs Tor geschossen hat, weil ein Pfostentreffer da nicht reinzählt, ist das einer der kuriosesten Werte, die ich seit langem gehört habe. Also Jisung Lee, das, was wir ihm ja immer nachsagen, er schafft es, eine wirklich schlechte Leistung mit einem Tor zu kaschieren, hat das mal wieder in Perfektion hinbekommen.
Aber ich muss auch sagen, ich fand es dann insofern vielleicht in der 45. Minute zu früh, weil ich auch fand, dass jetzt Nellys Leistung nicht so untergründig war, dass er es verdient gehabt hätte, in der Halbzeit ausgewechselt zu werden. Aber wenn du so eine Zange hast, so jemand wie Jisung Lee, der einfach einen guten Tag erwischt und dann einfach zwei Dinger, eins vorbereitet, eins selber schießt, dann ist doch alles gut. Und da sehe ich Lee in seiner Rolle in der Mannschaft aktuell. Ich sehe den nicht in der Startelf und ich sehe den nicht über mehr als 70 Minuten, um Gottes Willen. Aber wenn der 45 Minuten mit zwei goldenen Ballberührungen hinmacht, soll es mir recht sein.
Das ist ja auch das, was er in einem Postgame-Interview gesagt hat. Bo Svensson hat ihm gesagt, sei mal der Unterschiedsspieler heute. Ich meine, er hat den Auftrag 1:1 ausgeführt.
So, und dann müssen wir jetzt einmal auf das 1:0 gucken, weil das ist ja komplett kurios. Nadim Amiri ist ja dran beteiligt. Aber für mich fällt das unter das Prädikat Verzweiflung. Also ein Schuss aus 35 Metern, der zentral aufs Tor geht, da kannst du Vasilva wahrscheinlich normalerweise nachts wecken und der stoppt dir das Ding mit dem Fuß. Und so, der Ball fällt fies für einen Torwart, muss man dazu sagen. Ja? Ist kein netter Ball. Aber er ist für einen Bundesliga-Torwart wirklich Standard. lässt er das Ding abprallen und Jason Lee rennt durch und netzt das Ding ein. Also, ich krieg, also Vasil muss ich ja auch irgendwo denken, was zum Henker stimmt mit mir und Mainz 05 nicht? Weil das ist ja nicht sein erster Torwartfehler gegen uns, wenn ihr euch an das Kopfballtor von Johnny im Hinspiel erinnert, wo er auf einmal durch den 16er rumgeirrt ist und Johnny das Ding mit dem Hinterkopf über ihn drüber gelümmelt hat.
Ja, und er hatte ja auch selbst in dem Spiel am Samstag, er hatte ja 3 Paraden. Also er hat ja auch als Torwart gut was hingekriegt.
Was ja das nächste Kuriosum ist, bei den ganzen Sachen, die wir gerade genannt haben, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, aber ich möchte es trotzdem aussprechen. Robin Zentner 0 Paraden. Und das ist halt auch ein Wert, wo du denkst, huch. Und deswegen meinte ich am Anfang, es wäre eigentlich egal gewesen, wenn jetzt Lasse da gestanden hätte. Weil den Wert hätte auch Lasse hingekriegt.
Zu Robins Verteidigung muss man sagen, er ist zweimal rausgekommen. Er sah dabei zwar nicht immer glücklich aus, aber er hat den Job gemacht.
Also, wie, muss ich mich bewegen? Och, Leute.
Nee. Aber bei der ersten Aktion, ich weiß nicht, wann das 20. Minute oder so war, da musste ich wirklich ganz kurz schlucken, als ich die Wiederholung zu Hause nochmal gesehen habe und dachte so, der hat was gemacht? Der war am Ball, hat ihn sich irgendwie mit dem Knie wieder rausgelegt und dann durch den Offensivspieler und Danny da Costa durch und Danny konnte den klären. Da dachte ich so, okay, so kann man damit umgehen.
Also Robin hatte halt auch gerade einfach mal, ich sag mal, das Momentum des Tüchtigen so auf seiner Seite. So, bei dem kann gerade einfach nicht schief gehen. Es ist einfach faktisch unmöglich.
Der steht auf und wird einfach vom Fußballgott geküsst. Der kann das nicht
falsch machen.
Jeden Morgen.
Wirklich jeden Morgen.
Jeden Spiel morgens mindestens, ja.
Also das ist schon der helle Wahnsinn, was bei Robin gerade alles passt und klappt. Deswegen, es war auch kein Angriff auf Robin, sondern es ist kurios, dass du bei so einem Spiel, wo St. Pauli, das muss man glaube ich so klar anerkennen, so deutlich besser ist als deine eigene Mannschaft, aber du hast eigentlich keinen Job gerade. So, du bist der Torwart. Das ist schon eine Kuriosität, die du nicht jeden Tag hast.
Nee, und wie gesagt, diese zwei Aktionen von Lee, absoluter Glücksgriff. Und vorher haben wir ja dann auch wieder so, was ich so bezeichnend finde in diesen Spielen, wo wir einfach nicht richtig gut sind. Woran erkennst du das? Dominik Hohr ist wieder da und kriegt eine gelbe. Weil er hatte ja jetzt auch lange eine Zeit, wo er keine gelben Karten bekommen hat. Und das waren Spiele, die, wo ich auch fand, dass wir einfach spielerisch, wo er in anderen Situationen an den Ball kam oder da auch verteidigt hat. Aber das war jetzt schon wieder so symptomatisch.
300. Bundesligaspiel von ihm, aber das war keine gelbe. Also überhaupt keine gelbe. Null. Und das bringt mich zu einer ganz anderen Kiste. Und dann arbeiten wir vielleicht gerade noch den Elfmeter mit ab. Ich habe selten eine so dermaßen unterirdische Schiedsrichterleistung gesehen wie die von Felix Zweier. Und die lässt sich auch einfach null schönreden. Da waren Dinger bei, wenn du dir die Zusammenfassung ansiehst und du siehst mehr Fehlentscheidungen als richtige Entscheidungen in der Zusammenfassung, dann fragst du dich schon, Bub, was war bei dir los? Warst du irgendwie bei uns noch in der Fastnachtssession unterwegs? Weil erklären lässt sich das nicht. Und diese gelbe Karte von Chor war ein Witz. Kein taktisches Foul wirklich, kein Stempeln, nichts. Es war ein Schubser im Mittelfeld. Der Gegner steht mit dem Rücken zum Tor. Also bitte. Und dann kommen wir zu diesem Elfmeter, wo ich jetzt wirklich gerne mal eure Meinung haben würde.
Ich finde, in der ersten Instanz kann man den Elfmeter geben als Schiedsrichter. Von da aus, wo er stand, muss man das nicht sehen, weil wenn wir uns mal die Wiederholung angucken, dass Moritz Jens diese Bewegung noch abbrechen kann. Ich weiß nicht, mit wem er sich da verschworen hat, aber ich dachte kurz, das Bein geht einfach nicht weiter, das bleibt da immer stehen. Und er hätte den ja auch getroffen, wenn er nicht abgebremst hätte. Also das war 100% Körperkontrolle von Moritz Jens, dass er da Saad nicht abgeräumt hat.
Und Ilias Saad hatte noch eine Rechnung mit uns offen, ne? Weil der dachte sich, haha, gegen den Dominik Hohr, du, da habe ich mich aber letztes Mal ein bisschen aua getan und diesmal falle ich einfach früher und dann kriege ich noch einen Elfer.
Ja, und da kann ich ja noch sagen, das hätte doch eigentlich eine gelbe für Schwalbe sein müssen.
Ja, 100%.
Also, und das verstehe
ich
nicht.
Und das halt nicht kommt, das ist
das wurde
irre.
Auch gefordert noch von unseren Spielern, aber ich weiß nicht, Zweier ist halt einfach random.
Ja, aber zu Recht. Also du hättest einfach gar ihm gelb geben können, dann kann ich vielleicht auch leben, dass so eine pseudo-gelbe Karte gegen Dominik Hohr geht. Und da gehe ich dann auch wieder komplett an die Decke. Wenn du hinterher wieder hörst, du scrollst auf Insta lang, alles, was du zum Mainz-Spiel liest, ist, Dominik Hohr hat in seinem 300. Spiel die 98. gelbe Karte bekommen. 10. gelbe in dieser Saison, 2. Sperre. Der Bub macht auch was anderes, als ständig Leute umzufaulen. Das ist jetzt die zweite gelbe Karte in diesem Jahr. Also wovon reden wir denn hier?
Und der die hat waren sich ja beide nicht gerechtfertigt, muss man sagen.
Viel besser entwickelt und es tut mir für ihn einfach unfassbar leid, dass das immer mit ihm nach Hause geht, egal ob die Gelben gerechtfertigt sind oder nicht.
Es ist halt die beste Schlagzeile so, ne? Dass er einen geilen Diagonalball spielt, das ist zwar wesentlich schwieriger und kriegt auch nicht jeder Bundesligaspieler so hin, aber das ist halt nicht so eine tolle Schlagzeile.
Und ich finde, hier muss eigentlich Mainz 05 ansetzen und mal ein bisschen die Promotion-Maschine anschmeißen. Für Moritz Jens haben sie für diese geile Grätsche im Spiel gegen Heidenheim irgendwelche Reels rausgehauen. Genau dasselbe müssen sie für gut getimte Aktionen, die Dominik Kohr definitiv hat, müssen sie machen.
Also wenn du probierst, konsequent nach so einem Spiel Robin Zentner in die Nationalmannschaft zu reden, dann können wir doch auch bitte dahin gehen, Dominik Kohr zu entkriminalisieren.
Ja, aber ganz im Ernst.
Illegalized.
Das muss auch einfach passieren, weil wir hatten es ja auch schon mit einem Trainer, der egal wie an der Seitenlinie einfach agiert, sofort gelb gesehen hat. Weil das ist ja die Konsequenz. Jetzt wird wieder diese Maschine angeworfen. Dominik Kohr, der tritt alle nur zusammen. Kannst dir ungefähr ausrechnen, was am Sonntag passiert, wenn wir gegen Leipzig spielen, mit ihren Schönspielern und dem Xavi, den ich jetzt schon gefressen habe, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Du weißt doch jetzt schon, wo das drauf hinausläuft. Ich hab gesagt, ich gehe an die Decke.
Ich glaube, Felix Zweier wollte einfach derjenige sein, der Dominik Kohr diese gelbe Karte überreicht. Und es gab nur eine Aktion, wo er das hätte tun können. Und dementsprechend hat er es auch gemacht. Was ich aber tatsächlich dann auch konsequent finde, ist, dass Dominik Kohr offensichtlich selbstständig signalisiert hat, ich glaube, wenn wir hier noch weiterspielen, der Schiri hat mich irgendwie schon wieder auf dem Kicker aus irgendeinem Grund. Ich glaube, es ist besser, wenn ich rausgehe. Das nutzt dem Team mehr. Und das finde ich wiederum eine richtig geile Eigenschaft und das erwarte ich mir von einem Führungsspieler, wenn der erkennt, ey, der Schiri hat es gerade irgendwie auf mich abgesehen. Ich glaube, ich muss mich aus der Situation rausnehmen.
Und St. Pauli trifft heute eh nicht das Tor, ihr könnt aufstellen, wen ihr wollt.
Ja.
Und er hat dann Andreas Hanke-Olsen aufgestellt, der gute Bo Henriksen, der also wirklich auch keinen guten Tag hatte.
Was ist denn mit dem los? Der ist auch komplett außer Form die ganze Saison schon.
Der, naja, also er spielt nicht regelmäßig. Das ist natürlich definitiv ein Punkt. Dem fehlt das Vertrauen. Der wird dann an der Außenlinie komplett nass gemacht. Verliert dann noch einmal seinen Gegenspieler an seinem Rücken, sodass Irvine komplett frei zum Kopfball kommt. Also so Dinge, wo du denkst, hallo, das einfachste Übergeben in der Dreier- oder Viererkette funktioniert nicht mehr.
Und selbst im Offensivspiel springt er komplett freistehend unter Bällen durch. Das war ja was, 92. Minute oder sowas. Und ich dachte so, Entschuldigung, was ist denn mit deinem Timing los, lieber Andreas?
Und der Punkt, auf den ich gerne hinaus möchte, ist nämlich der, man könnte jetzt, und man hat es auch an einer oder anderen Stelle gesehen in den Medien, von einem Arbeitssieg sprechen. Es war aber kein Arbeitssieg.
Da hat keiner gearbeitet.
Es war das Gegenteil.
Es war ein Blaumachsieg.
Ja, es war ein Blaumachsieg.
Ja, und ich finde es halt so geil, dass Paul Nebel dann hinterher den Medien sagt, Glück muss man sich erarbeiten und in der zweiten Halbzeit haben wir viel gearbeitet und der erste Pass in die Tiefe führt zum 2-0 und es ist in der 94. Minute.
Mainz 05 hat so sehr gearbeitet wie ich am Rosenmontag. Also ganz ehrlich, gar nicht. Ich habe dem Zug zugeguckt.
Also wirklich, es ist so verrückt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass Paul wieder getroffen hat. Ich habe nicht gesehen, wie der Ball da überhaupt hinkommen konnte, also jedenfalls während dem Spiel im Stadion. Ich habe einfach nur gedacht so, oh, der Paulo steht aber ganz schön frei. Und dann hat der Torwart halt das Pech, dass er schon den Ball auch noch durch die Beine bekommt. Und das ist halt einfach, ja, schade.
Ja, es freut mich aber für Paul Nebel, der wieder für mich auch zu den Besten auf dem Platz gezählt hat. Der läuft und läuft und läuft und läuft und Einsatz zeigt. Selbst bei Spielen, wo man jetzt mal wirklich insgesamt von Glück reden muss, arbeitet er irgendwie noch mit am meisten. Und das für einen Offensivspieler ist eine sehr wertvolle Eigenschaft. Ich wollte übrigens vorhin noch auf Felicitas rekurrierend eingehen, dass Nelly Viper ausgewechselt wurde. War jetzt für mich nicht das Bekämpfen der Ursache der Probleme, sondern es war einfach nur die Hoffnung, wenn ich jetzt einen Bekloppten vorne reinstelle, macht der vielleicht was Überraschendes. Und die Rechnung ging ja auf.
Ich wollte gerade sagen, es hat ja funktioniert.
So, weil Nelly war ja jemand, der schon Bälle abgelegt hat, der Gegenspieler gebunden hat. Aber er kam halt, er hatte auch selbst noch einen Abschluss, der noch geklärt wurde von einem Verteidiger noch vor dem Torwart, ja. Also er war ja, wenn überhaupt, der Aktivposten. Wir können auch bei Jonathan Burkhardt null davon reden, dass der irgendwie anwesend gewesen wäre.
Nee.
Also es war ja wirklich kollektiver Tiefschlaf.
Wo du jetzt gerade Johnny Burkhardt nochmal angesprochen hast, ist ja auch wieder relativ früh ausgewechselt worden. Da glaube ich, ist tatsächlich mal wieder der Gedanke gewesen, okay, Johnny muss jetzt erstmal wieder auf Wettkampftemperatur kommen. Finde ich einen guten und auch richtigen Gedanken. Und das ist dasselbe, was, wo wir eben drüber schon gesprochen haben, ich mir auch für Nadim Amiri wünschen würde, dass er halt einfach mal 60 Minuten, 70 Minuten und dann einfach mal jemand anders rein darf. Aber einfach nur das als Nachtrag.
Ja, es ist eine interessante These. Lass mal kurz da bleiben, weil ich finde, das Spiel an sich gibt jetzt gar nicht so viel her. Sondern ich würde gerne noch mal so auf den bisherigen Rückrundenverlauf draufschauen. Mein Gefühl sagt mir, noch keine Leistung in 25, die über 90 Minuten überzeugend gewesen ist.
Ja, und trotzdem stehen wir auf Platz 5 in der Liga. Das finde ich so irre. Das muss man sich einfach mal überlegen. Wir haben im letzten Drittel, sage ich mal, so November, Dezember von 2024 haben wir einfach überragenden Fußball gespielt, Leistungen auf den Platz gebracht. Wenn was gegen uns lief, uns dagegen gestellt und so ein Spiel wie bei der Eintracht mal gedreht, ne? 2025 können wir an diese Leistung nicht anknüpfen und trotzdem, wir stehen auf Platz 5 in der Tabelle, wir sind jetzt bei historisch der besten Saison von Mainz 05 und wir sind in dieses Glück quasi reingestolpert. Also wenn man sich das mal wirklich überlegt, das ist ja, obwohl wir hier darüber sprechen, dass in so einem Spiel, wo wir 2-0 gewinnen, keiner, bis auf Jason Lee in vielleicht 30 Sekunden von 94 Minuten, zwei Ideen hatte. Und das sorgt dafür, dass wir 2-0 gewinnen und auf Platz 5 stehen. Der Rest war ja nicht wirklich überzeugend.
Ich bin auch nach wie vor der Meinung, Jason Lee hatte keine Idee. Jason Lee ist einfach aufs Tor gelaufen, ist gestolpert und hat den Ball aus Versehen reingemacht. Also
kein anderer Spieler trifft diesen Ball so. Ja, jeder andere schießt ihn in den Torwart.
So, und dann kommen wir jetzt noch einmal zurück. Also ich finde 25 keine wirklich überzeugende Leistung. Wir haben Spieler, abgesehen jetzt mal von Johnny Burkhardt, kommen einige nicht an ihre Normalform ran, tatsächlich. Nadim Amiri steht halt exemplarisch dafür einfach, weil er halt der Führungsspieler ist und auch der Spieler war, der vor der Saison die meisten Ansprüche geltend gemacht hat, ja, auch mit Blick auf eine Nationalmannschaft etc. pp. Und ich probiere für mich gerade so zu erörtern, was bedeutet das für die kommenden Spiele? Ändert sich das jetzt, wenn ein Gegner wie Leipzig kommt, der uns wieder mehr Räume gibt? Ja, werden wir da wieder besser, weil wir mehr Räume haben? Oder macht Leipzig das wie im Hinspiel, stellt sich hinten rein und sagt, ja, komm, wir wiederholen diese Fiasko einfach nochmal.
Naja, bevor wir auf die letzten Spiele gucken, ist für mich wirklich die Frage, welches Bild haben wir denn in den letzten abgegeben? Und ganz im Ernst, wenn wir sagen, Europa ist der heilige Gral, dann sind unsere Jungs eher so die Ritter von der Bokusnuss, weil die halt einfach weder mit Talent noch Ideen so in diese oberen Tabellenregionen hineingestolpert sind und sich jetzt fragen, ja Mensch, was machen wir denn jetzt eigentlich hier?
Hallo, Hallöchen, WW, ich bin auch da.
Der Henkelpott ist unser Ziel, der heilige Gral. Ach, ich finde es auch gut, das ist so ein guter Film, ich liebe den einfach. Und der hat so viele memorable Szenen, aber wenn du jetzt gerade sagst, die Ritter der Bokosnuss, dann muss ich an diese eine tolle Szene denken, wie der Ritter gegen den Hasen kämpft und auf einmal hat er keinen rechten Arm mehr und keinen linken Arm mehr und jedes Mal so, come at me, bro. Ich zitiere das jetzt hier. Und am Ende hat er wirklich nichts mehr.
Hast du uns gerade eine Rumpftruppe genannt? Also, aber der hat das Ding halt nicht mehr gewonnen. So, das ist der entscheidende Unterschied. Also wir sind ja noch schlimmer unterwegs.
Oh, doch, der hat den Kampf gewonnen.
Im Geist.
So kommen wir nach Europa.
Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass wir diese Assoziation ein bisschen mit Blick auf Leipzig ablegen und vielleicht mehr so zu den Rittern der Tafelrunde werden oder so. Also wirklich mit allem, was wir haben, reingehen. Und ich finde, wenn wir darüber reden.
Also als Ritter der Tafelrunde, also da musst du ja quasi die Magnettafel wieder auspacken. Das ist ja die Quintessenz des Ganzen.
Ist das die heilige Handgranate von Antiochia? Die heilige Spielertafel von Antiochia.
Ich sehe, wo Henriksen auf diesem Turm stehen und einfach nur so diese Tafel hochzieht.
Ich bin nicht der Messias.
Das ist ein anderer Film.
Aber Von den gleichen Machern.
Wisst ihr, wo wir gerade dabei sind und so? Es geistert ja jetzt, du hast es eben auch schon gesagt, dieses niemals waren wir so gut zu diesem Zeitpunkt rum. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber ich finde, ein bisschen Kontext dafür ist eigentlich ganz cool.
Heilsam, möchte man fast sagen. Heilsam.
Weil die meisten Leute zitieren nämlich einfach so, ah ja, damals unter Thomas Tuchel 2010, 2011 hatten wir mal 37 Punkte. Wir hatten unter Thomas Tuchel nochmal 37 Punkte zum selben Zeitpunkt. 13, 14 nämlich. Und auch unter Martin Schmidt nicht ganz, hatten wir einmal 36 Punkte. Und unter Bo Svensson hatten wir sogar einmal 35 Punkte. Also es gab schon ein paar Saisons, wo wir ähnlich gut waren. Und wo wir gerade über Europa geredet haben. In jeder einzelnen von diesen Saisons haben wir es geschafft, nach Europa zu kommen. Außer in der Bo Svensson-Saison. Weil da haben wir nämlich, und das ist jetzt das, wovor wir uns bewahren müssen, in 11 Spielen 11 Punkte geholt. Das war wirklich, das war
diese ungeschlagen Serie.
Und so kommt das jetzt nämlich full circle. Einfach nur, nicht nur 11 Punkte in 11 Spielen, auch wenn wir gegen eine Mannschaft im Meisterschaftskampf am letzten Spieltag spielen und denen potenziell die Meisterschaft verderben könnten.
Da sind wir übrigens nicht, sehr gut drin, möchte ich an der Stelle anmerken.
Will ich nicht, dass das komplett full circle kommt. Aber finde ich eine sehr lustige Parallele.
Du möchtest also quasi damit sagen, hinten kackt die Zugente.
Korrekt.
Also mal gucken, was das noch für uns bereithält. Aber deswegen finde ich es gerade jetzt im Hinblick auf das Spiel gegen Leipzig extrem wichtig, dass wir vielleicht mehr an so Leistungen anknüpfen, wie das, was Paul Nebel zum Beispiel gezeigt hat. Der, wie gesagt, auch keine gute Phase in den letzten Spielen hatte. Jetzt besser war. Also ne, ich sag mal, Leipzig, die werden sich denken, die kommen eigentlich immer, die treffen immer auf uns, wenn die Verhältnisse geklärt sind. Aber wenn wir jetzt mal ganz ernsthaft auf die Tabelle gucken, die stehen einen Platz hinter uns in der Tabelle, die haben 5 Tore weniger in der Tordifferenz, die haben einen Punkt weniger. Das ist ein Duell auf Augenhöhe. Und das müssen wir aber auch genauso da am Sonntag begreifen.
Ja, und ich würde da auch nochmal dafür plädieren, dass man dann eben nicht in diesen Kämpfermodus dann reinfällt, sondern dass man sagt, okay, wir werden hier Räume haben und wir wollen auch spielen. Und wenn Leipzig uns halt den Ball überlässt, ja dann, mein Gott, dann werden wir auch spielen. Und wenn wir dann mit dem Unentschieden rausgehen, ist das ein Punktgewinn für uns, weil Champions League, bei aller Liebe, das ist nicht unser Ziel in der Regel, aber eure Verpflichtung. Deswegen, wir haben Spaß, ihr nicht.
Und ich finde es eigentlich auch so geil, dass wir mit unseren Brüdern im Geiste Freiburg da oben stehen und einfach so ein bisschen die Liga aufräumen und mal so ein bisschen für Ungemach sorgen bei allen anderen. Ich finde das schön, einfach zu sagen so, und wie seid ihr hergekommen? Keine Ahnung, und ihr?
Ihr mit 100 Millionen mehr als wir, aber hey. Nee, aber ich finde gerade bei Leipzig ist einfach auch der Punkt, wenn man das nochmal ganz ernsthaft bei denen sich anguckt, die haben am Wochenende 0-2 gegen Heidenheim zurückgelegen und noch ein 2-2 draus gemacht. Und am Ende stehen die Spieler in der Mixzone vom Mikrofon und sagen, ja, ach, so schlimm ist das alles gar nicht, weil das ist immer eng um Europa und das wird sich hinten raus, das geht sich schon aus. Jungs, nicht mit uns, nicht mit Mainz 05.
Marco Rose macht den Mainz 05 Trainer und geht am Fastnachtswochenende. Nach einem Spiel gegen uns, potenziell?
Das wäre natürlich ein Knaller. Wir befreien Marco Rose an Rosenmond.
Freigeschossen.
Jürgen Klopp befreit Marco Rose an Rosenmontag.
Nein. Wir befreien Marco Rose am Rosenmontag. Das ist ja quasi ein doppelter Roro.
Rosenmontag.
Also ein doppelter Romo quasi. Also von daher, da hätte ich große Romo. Der Roromo. So, also da wäre mir sehr viel dran gelegen. Vor allen Dingen, und wer es sich nochmal anhören möchte, unsere allererste Sommerreportage, die ja genau darum ging, wo kommt Leipzig eigentlich her und was ist mit unserer Spielidee und warum gibt es da so viele Verknüpfungen. Könnt ihr nochmal reinhören, ist glaube ich gefühlt 7 Jahre alt, aber immer noch in der Hinsicht zumindest aktuell.
Brandaktuell.
Und Leipzig hat eine englische Woche vor der Nase. Also wir haben eine ganze Woche Pause. Leipzig, großer Pokalgipfel am Mittwoch, sie spielen gegen Wolfsburg im DFB-Pokal.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, stell dir mal bitte vor, die Mannschaft fährt dann auf dem Rosenmontagsumzug mit und einfach schön 3 Pünktchen gegen Leipzig im Gepäck und haben den Marco auch noch hinten drin. So, und der Marco fährt dann einfach mit uns auf dem Wagen mit.
Perfekt. Und was wir uns jetzt auch vor Augen halten können, mit diesem Spiel gegen Leipzig können wir wirklich jegliche Debatten, ob möglichen Nichtabstieg, einfach abhaken. Wir können die 40 Punkte überschreiten. Und dann ist wirklich sehr interessant, wie reagiert der Verein. Ich habe vereinzelt schon ein paar Stimmen gehört, dass man ja groß denken könnte, aber man muss ja abwarten. So, und dann können wir nämlich hier mal Nägel mit Köpfen machen. Weil wenn wir die 40 Punkte haben, dann geht's nach vorne.
Aber das unterschreibe ich zu 100%. Aber weil das wäre doch wirklich mal ein Saisonziel, was man sich steckt, dass man an Rosenmontag 40 Punkte hat. Also.
Okay, extrem geil. Einfach so als für die ganze Saison. Perfekt.
Dann kannst du einfach, ich sag mal, wir können das realistischerweise diese Saison erreichen.
Weil der Rosenmontag recht spät
ist. Psst. Wir wollen
alles
hallo,
kaputt reden.
Mach meine These, meine Forderung nicht kaputt. Nein, aber wie geil wäre das denn, einfach zu sagen, so dieses Saisonziel, was du sonst wirklich über 34 Spieltage strecken musst, weil es knapp war, auch gerade in den letzten Saisons, das kannst du an Rosenmontag schon erreichen. Wie geil ist das denn bitte?
Sorgenfreie Fasnacht, aber war's wirklich komplett.
Und es ist ja dann eigentlich auch noch ein erfolgreicher Jahresabschluss für Bo Henriksen.
Full Circle.
Full Circle. Also es ist richtig angerichtet.
Es ist eine richtige Spirale, wenn die sich hier schließt.
Also wir könnten ganz, ganz viel erreichen. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Gedanken lassen wir euch nämlich dann alleine und ziehen jetzt auch gar nicht Stimmung weiter runter, weil noch sind wir in der fünften Jahreszeit. Und ich möchte euch nur daran erinnern, dass wir natürlich am Rosenmontag nicht podcasten werden, euch maximal ein Selfie von der Zugstrecke zuschicken werden, aber viel mehr wird da wahrscheinlich nicht mehr gehen. Und wenn dieses Foto kompromittierende, wie ist das Wort, kompromittierend?
Kompromittierend.
Kompromittierende Inhalte hat, wird auch das nicht gesendet.
Nein, ich glaube, ihr wisst alle, Rosenmontag ist Feiertag in Mainz, da wird gefeiert und sonst gar nichts, da wird sich nicht abends noch irgendwie vors Mikro gesetzt. Es gehört sich einfach nicht. Wir feiern schön Straßenfasnacht, wir haben richtig viel Spaß und dann hören wir uns dann die Woche drauf, wenn wir dann noch gegen Gladbach gewonnen haben.
So hört sich das doch gut an.
Ich meine, wenn Augsburg gegen Gladbach gewinnen kann, dann können wir das, mit 3 Toren übrigens, dann können wir das ja wohl schon lange. Ne? Und jetzt denken wir schon wieder zu groß. Also machen wir das Mikro aus, wünschen euch einen wunderbaren Rosenmontag, genießt dieses letzte Fasnachtwochenende und dann hören wir uns in der Fastenzeit. Ach je, ach je, ach je. Aber bis dahin, macht's gut. Arrivederci. Ciao, ciao.
Hello.
Wir fasten alles, nur keine Punkte.